Ja, also letztes Mal haben wir die erste Fassung dieses Aufsatzes beendet, also die längere Fassung Lehre vom Ähnlichen. Ja. Bevor wir jetzt zu der zweiten, kürzeren Fassung gehen und natürlich auch die Frage stellen, was ist in der zweiten Fassung anders? Ist denn inhaltlich, substanziell etwas anders? Nicht? Und wenn, was? Erinnern wir uns vielleicht noch einmal an die Entstehungs- und Überlieferungszusammenhänge dieser beiden, also Aufsätze. Ich halte mich dabei etwas an die Anmerkungen, die im also Anmerkungsteil der Gesamtausgabe sind. Also auf den Seiten 950 bis etwa, ja, ziemlich umfangreich, ne? 950 bis 960. Also 10 Seiten Anmerkungen. Das ist mehr als der Text selbst. Ne? Also der Anmerkungsteil in der Gesamtausgabe ist länger als der Text selbst. Ne? Das kommt vor. Zum Beispiel am eklatantesten. Die Karl Marx Thesen zu Feuerbach. Das ist ganz kurzer Text. Aber Anmerkungsteil ist 100 Seiten zum Beispiel. So etwas gibt es. Also die Anmerkungen sind viel länger. Im Übrigen, das habe ich auch schon einmal gesagt, wird ja jetzt eine neue Benjamin-Ausgabe vorbereitet. Also im Benjamin-Archiv in Berlin, ganz in der Nähe übrigens des Mori-Ogai-Hauses, in derselben Straße, ganz in der Nähe vom neuen Zentrum der Macht, vom Deutschen Reichstag, also ganz in der Nähe, unter den Linden, nicht? Also Humboldt-Universität, alles ist ganz nahe. Nicht? Dort wird also eine neue Benjamin-Ausgabe vorbereitet. Aber man weiß noch nicht so genau, wann sie erscheinen wird. Wahrscheinlich 10 Jahre vielleicht. Ne? Aber im Augenblick wird Geld gesammelt. Und einer der größten Geldgeber ist ein privater Germanist, kennen Sie vielleicht, der Sohn eines Zigarettenfabrikanten, also Reemtsma. Jan Philipps Reemtsma, er ist Germanist, hat über Wieland promoviert, ja, Wieland, den Autor im 18. Jahrhundert, und ist jetzt tätig als Publizist und mit seinem privaten Vermögen fördert er sehr viele solche Projekte, Tagungen und so weiter. Ja. Also Philipp Reemtsma heißt er. Und er hat schon zugesagt, sich an der neuen Benjamin-Ausgabe sehr stark beteiligen zu wollen. Natürlich Deutsche Forschungsgemeinschaft, Surkamp Verlag und alles Mögliche wird da zusammenarbeiten. Ja, solange also diese Ausgabe noch nicht da ist, müssen wir uns mit dieser Adorno-Tiedemann-Scholem-Ausgabe eben begnügen. Und Sie haben ja schon gemerkt, dass es dort doch ziemlich viele, ja, auch ja, Streitereien gegeben hat. Nicht? Also Adorno und Scholem waren nicht immer einer Meinung. Tiedemann war zwar Schüler von Adorno, aber nach dem Tode von Adorno hat sich Tiedemann auch ein bisschen selbstständig gemacht. Naja, Sie wissen ja, nach Freud muss der Sohn den Vater ermorden. nicht Ödipus, um sozusagen selbstständig zu werden. Insofern ist das nicht so außergewöhnlich. Also der Vatermord, nicht vor allem intellektuelle Vatermord, ist ja relativ häufig. Zum Beispiel Löwit, Heidegger oder so. Gibt es öfters. Ja, also jedenfalls ist klar, beide Texte sind 1933 entstanden. Der erste Text, Lehre vom Ähnlichen, der längere Text, ist noch in Berlin im Januar 1933 geschrieben worden. Also ungefähr zur selben Zeit, als Hitler nicht in Berlin zum Reichskanzler gewählt wurde. Am 31. Januar 1933 wurde Hitler offiziell als Reichskanzler eben demokratisch gewählt und vom Staatspräsidenten, damals Reichspräsident Hindenburg, also offiziell ins Amt eingeführt. Und da gab es dann diesen berühmten Fackelzug. Also mit brennenden Fackeln sind sie die Allee unter den Linden entlang gegangen durch das Brandenburger Tor. Und haben natürlich zum ersten Mal so stolz die Hakenkreuz gezeigt, das Zeichen für die Partei. Also zur gleichen Zeit hat Benjamin diesen ersten Aufsatz geschrieben. Benjamin ist dann bis März 1933 in Berlin geblieben. Nicht? Er hatte dort ja eine Wohnung. Nicht? Dieser Text, Lehre vom Ähnlichen, ist nur als Manuskript, also nur von der Hand Benjamins geschrieben, überliefert. Und er wurde ja in der Tat zum ersten Mal gedruckt, erst 1972. Also 1972 wurde dieser Text zum ersten Mal gedruckt, also Lehre vom Ähnlichen. Und zwar in einem Sammelband, nämlich zum 80. Geburtstag damals von Benjamin. Benjamin ist ja 1892 geboren. Ne? 1892, also damals 1972 war der 80. Geburtstag von Benjamin. Damals hätte er eigentlich noch leben können. Viele Leute werden 80 Jahre alt. Bloch hat seinen 90. Geburtstag in Tübingen gefeiert, zum Beispiel. Nicht? Obwohl er älter war als Benjamin. Bloch, 1885 geboren. Nicht? Im selben Jahr, wie Thomas Mann. Thomas Mann ist 75 geboren. Genau. 10 Jahre älter. Thomas Mann ist 75. Also 85, Lukács und Bloch sind in 1885 geboren. Benjamin also 92. Heidegger ist 89 geboren, im selben Jahr wie Hitler und wie Wittgenstein. 1889, Hitler, Heidegger, Wittgenstein. Dieselbe Generation. Nun, also damals erschienen in einem Sammelband, in dem also nach dem Tode von Adorno zum Beispiel Habermas auch geschrieben hat, Tiedemann und solche Leute. Da wurde dieser Text zum ersten Mal abgedruckt. Der andere Text über das mimetische Vermögen ist der Text, der ja offizielleren Charakter hat. Ne? Offizielleren Charakter. Warum? Also Benjamin ist dann in Paris gewesen von März 1933 bis Juni 1933. Dann kam der Sommer und Benjamin hatte wenig Geld. Deshalb hat er die Einladung angenommen nach Ibiza. Das ist eine Insel in der Nähe von Mallorca. Barcelona ist nicht so weit, Valencia, also im Mittelmeer. Heutzutage ist Ibiza vielleicht die beliebteste Insel der Deutschen, Ferieninsel. Die meisten Deutschen fliegen nach Ibiza. Und ja, ich kenne die Insel auch ziemlich gut, war sehr oft dort. Ich habe sie zuerst kennengelernt, eben genau 1972. Damals war diese Insel noch sehr, fast so ein bisschen so, wie Benjamin sie wahrscheinlich kennengelernt hat. Ne? Damals gab es noch Franco in Spanien, also das alte Regime Franco, der Diktator Franco, der 75 gestorben ist, glaube ich, 75 oder 76. Und erst danach gab es die Öffnung von Spanien, Modernisierung von Spanien. Und seither eben Tourismus, Tourismus, Tourismus. Jetzt Ibiza ist total zugebaut, überall Hotels, Hotels, Hotels und ja, für die Touristen. Man kann dort alle deutschen Biere bekommen und so weiter. Se habla alemán. Es wird Deutsch gesprochen. Wenn Benjamin das gewusst hätte. Ja, also Benjamin hat damals eben 3 Monate auf Ibiza verbracht. Das heißt ungefähr von Ende Juni bis Anfang Oktober. Ne? Also den ganzen Sommer. Okay. Und während dieser Zeit, also hat er angefangen, zunächst wohl diesen ersten Entwurf zu überarbeiten, ne, den er in Berlin geschrieben hatte, und dann ja auch zu straffen. Ne. Zu diesem Zweck hat er an Scholem geschrieben. Er wollte nämlich eine Abschrift haben von diesem ersten Sprachaufsatz, den wir ja zusammen gelesen haben. Also über die Sprache und über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. Diesen ersten Aufsatz. Also Benjamin hatte ja nicht so viel mitnehmen können aus Berlin, nicht? Er hatte praktisch wahrscheinlich 2 Koffer oder so. Ne? Damit ist er abgereist. Ne? Und seine Sachen in Berlin waren zunächst ja irgendwie unerreichbar. Ne? Und deshalb hat er an Scholem geschrieben, weil Scholem in Jerusalem, er hatte eigentlich das einzige komplette Archiv von Benjamins Schriften. Also Benjamin hatte die Gewohnheit, immer also eine Exemplar nach Jerusalem zu Scholem zu schicken, ne? Weil er offensichtlich ja schon irgendwie gefürchtet hat, dass es so Probleme geben könnte, nicht? In Europa. Und damals eigentlich Israel noch ganz, oder Palästina, es gab kein Israel, ne? Damals Palästina noch relativ sicher war. Ne? Also es war ein Protektorat, nicht? Das heißt kein selbstständiger Staat, nicht? Und Juden und Araber haben damals einfach nebeneinander gelebt. Ne? Erst dann nach dem Krieg ist das mit der Gründung des Staates Israel, wissen Sie ja, die Vertreibung der Palästinenser. Alle Palästinenser mussten praktisch das Land verlassen und sie wurden gar nicht entschädigt. Und das ist bis heute das Problem. Also damals aber eben war Israel sicher angenehmer als, also Palästina vielmehr angenehmer als Deutschland, mindestens für Scholem. Und Scholem wollte ja immer wieder Benjamin überreden, auch also nach Palästina zu kommen, aber Benjamin hat das nie gemacht. Er hat immer gesagt, ja, zurück, ja, Scholem wollte immer, dass er Hebräisch lernt, Benjamin hat ja gesagt, aber hat nichts gemacht. Er war ja ein sehr höflicher Mensch. Ja, ja. Und ja, selbst bis zum Ende noch, nicht? Also Scholem hat während der Zeit dann der 30er Jahre immer wieder versucht, er sollte auswandern, aber Benjamin wollte nicht. Dann haben Adorno, Horkheimer versucht in Amerika, nein, was soll ich in Amerika, ich spreche kein Englisch. Also Benjamin hat weder Englisch gesprochen noch Hebräisch. Also Französisch, Deutsch, Latein, Griechisch. Das waren seine Sprachen. Ja, deshalb, ja, Paris war für ihn sozusagen Arbeitsplatz. Er brauchte das. Ich kann nur diese Arbeit über die Passagen, über die Urgeschichte der Moderne in Paris schreiben, in Europa. Naja, also jedenfalls, Scholem hat ihn ein bisschen warten lassen, mit dieser Zuschrift dann des Sprachaufsatzes. Gleichwohl, also Benjamin hat dann das fertig gemacht und hat dann also im September ein Exemplar von über das mimetische Vermögen nach Jerusalem geschickt. Aber Scholem hat gar nicht reagiert. Offensichtlich hat es ihm, ja, ganz klar, es hat ihm nicht gefallen. Und es gab ja in dieser Zeit dann ja immer wieder ja, Differenzen zwischen Benjamin und Scholem, auch hinsichtlich von Kafka. Also am deutlichsten hinsichtlich von Karl Kraus, hinsichtlich dieses Sprachaufsatzes und ja, auch hinsichtlich Brecht natürlich ganz klar. Also Brecht, der Name Brecht war für Scholem wie der Teufel, nicht? Auch für Adorno. Nicht? Und ja, und dann na, natürlich, ja, konnten sie erst 1938 bei einem Besuch von Scholem in Paris darüber sprechen. Die Überlieferung dieses Aufsatzes, also über das mimetische Vermögen, nach den Angaben hier, also gibt es davon ein Typoskript. Es gibt mehrere Typoskripte. Typoskript ist mit der Schreibmaschine geschrieben, ne? Und mehrere Durchschläge. Zuerst gedruckt wurde es von Adorno 1955 in dieser Ausgabe, die Adorno veranstaltet hat zum Andenken von Benjamin, damals schon in Deutschland, in Frankfurt. Nicht? Ja. Also Benjamin ist dann, wie gesagt, im Oktober nach Paris zurückgekehrt, nicht? Und damit ist ungefähr zeitlich so der Rahmen klar. Es gab danach keine also nennenswerten Veränderungen mehr an dem Text, nicht? Das heißt, abgedruckt ist tatsächlich die Fassung, die also im September 1933 in Ibiza fertiggestellt wurde. Zu den inhaltlichen Kontroversen Scholem, Benjamin darüber vielleicht dann im Anschluss noch, nicht? Es ging hier erst einmal um die Überlieferung und die zeitliche Terminierung der Texte. Was auch wichtig ist, da werden wir darauf zurückkommen, dass es noch einige Fragmente gibt. Hier wird von 5 Fragmenten gesprochen, die Benjamin auf irgendwelche Zettel geschrieben hat und die also überliefert sind in Manuskriptform. Die sind hier auch im Anschluss abgedruckt, nicht? Das sind also Fragmente, die nicht aufgenommen worden sind in diesen Text oder aber später erst geschrieben worden sind. Nicht? Gut, also dann wollen wir vielleicht diese gedrängte zweite Fassung uns einmal genauer anschauen. Wie gesagt, über die Unterschiede zur ersten Fassung danach. Erst einmal, vielleicht wollen wir mal fassen, Benjamin war, ist, hat, oder er hat versucht, hier sehr didaktisch, sehr pädagogisch zu sein. Nicht? Es ist ganz klar, dass er irgendwie diesen Text als eine Art von Manifest fast verstanden hat. Nicht? Also ein Programm sozusagen für eine Sprachphilosophie, für eine künftige Sprachphilosophie. Und zwar ziemlich deutlich eben, kann man sagen, als eine ja, anthropologisch ausgerichtete Sprachtheorie. Obwohl dieses Wort anthropologisch eben nicht vorkommt. Warum es nicht vorkommt, ja, darüber kann man natürlich auch Überlegungen anstellen. Gewiss, vor allem auch deshalb, weil der Terminus Anthropologie in der damaligen Zeit in Deutschland sehr stark besetzt war. Also natürlich gab es in England Cultural Anthropology, aber das kannte Benjamin nicht unter diesem Begriff jedenfalls. In Deutschland aber gab es zum Beispiel Max Scheler, 1928, die Stellung des Menschen im Kosmos etwa, so eine Schrift. Oder es gab also Helmut Plessner, nicht? Es gab die Anfänge von Arnold Gehlen, es gab die wichtige Schrift von Karl Löwitt schon, also über den Menschen in der Rolle des Mitmenschen, nicht? Mit Löwitt als Heidegger-Schüler. Und natürlich auch Heidegger. Ne? Also hatte gewisse also Anklänge, Nähe zur Anthropologie, nicht? In diesem Begriff Dasein etwa. Er hat das natürlich fundamental Ontologie genannt, nicht? Aber gezielt eben auf das eben ontologisch. Die ontische Auszeichnung des Menschendaseins ist, dass sie ontologisch ist. Also Ontologie ist nur für den Menschen. Insofern fast eine Tautologie für anthropologisch. Das andere nennt Heidegger ontisch, diese Unterscheidung. Ontisch, ontologisch. Also ontisch ist einfach seinsmäßig. Ontologisch ist immer schon verstandenes Sein. Also sozusagen mit Bewusstsein, mit Subjektivität geladen, mit Verstehensversuch zumindest geladen, es sei. Das ist die Unterscheidung, nicht? Also Ontologie, Logos ist da drin, nicht? Ontisch ist nur, also das Sein, nicht? Und deshalb ist Ontologie eben immer schon ja, verstandenes Sein und für Heidegger natürlich dann menschlich verstandenes Sein, Dasein eben, ne, in diesem Sinn. Insofern, diese ganze Richtung, ne, also Heidegger, Löwitt, Gehlen, Scheler, Plessner, ne, das war allerdings alles ein bisschen für Benjamin suspekt, ne, weil diese ganze Richtung eher, mindestens kann man sagen, ja, Löwitt ist eine Ausnahme, weil er Jude war, aber doch mit dem Nationalismus in Deutschland durchaus Kompromisse geschlossen hat. Also Arnold Gehlen zum Beispiel. Deshalb war für ihn diese Anthropologie also im deutschen Raum negativ besetzt. Davon wollte er sich abgrenzen. Erst aus einer jetzt, heute, späteren Perspektive kann man natürlich das ganz anders verstehen. Das ist nur ein Teil, eine sozusagen spezifisch deutsche Ausprägung der Anthropologie. Und es gibt ganz andere, zum Beispiel Lévi-Strauss oder ja, Freud, die Psychoanalyse zum Beispiel, wäre auch auf ihre anthropologischen Grundannahmen und Zusammenhänge etwa zu fassen. Also das vorausgesagt, nun, Benjamin beginnt hier diesen zweiten Aufsatz mit einem, ja, er geht sofort in die Mitte, in medias res. Die Natur erzeugt Ähnlichkeiten. heißt es als erstes. Also wichtig ist, es gibt immer Absätze. Ne? Und jeder Absatz behandelt sozusagen einen wichtigen Aspekt. Man kann fast so vorgehen, dass man immer gleichsam Überschriften findet für diese einzelnen Abschnitte. Also zum Beispiel für den ersten Abschnitt. Es geht um das Verhältnis Natur-Mensch. Nicht? Also genannt wird zuerst, die Natur erzeugt Ähnlichkeiten. Ne? Also Ähnlichkeiten sind etwas, was nicht der Mensch erzeugt. Das ist natürlich besonders wichtig. Ne? Also Ähnlichkeiten sind sozusagen natural gegeben. Nicht? Man braucht nur an die Mimikrie zu denken. Zum Beispiel wie nennt man die? Mante religieuse. Also eine Gottesanbeterin. Hier in Japan gibt es sehr viele solche große Insekten. Sie haben sehr lange Beine und hängen irgendwie an Wänden zum Beispiel. Ne? Und jetzt, sie verfärben sich. Eigentlich grün, aber im Herbst werden sie so braun. Also sie passen sich der Umgebung an mit der Farbe. Oder Chamäleon, nicht ein Tier, passt die Farbe der Umgebung an. Es kann die Farbe ändern. Das heißt, es macht sich ähnlich der Umgebung. Und das wird hier als Mimikrie bezeichnet, nicht? Also sich so ähnlich zu machen. Das heißt, der Mensch aber hat die höchste Fähigkeit im Produzieren von Ähnlichkeiten. Das heißt eben, der Mensch wird von Benjamin durchaus auch als Naturwesen verstanden. Ne? Also der Mensch gehört zur Natur. Ne? Der Mensch ist in gewisser Weise eben nur ein, mit bestimmten intellektuellen Fähigkeiten ausgestattetes Naturwesen. Oder wie Nietzsche gesagt hat, der Mensch ist das denkende Tier. So hat Nietzsche gesagt. Ne? Der Mensch ist das denkende Tier. Ne? Dieses merkwürdige Tier, das denkt. Das ist der Mensch, so Nietzsche. Nicht? Und in dieser Richtung durchaus Benjamin, nicht? Also der Mensch hat genau wie die Natur die Fähigkeiten, eben Ähnlichkeiten zu produzieren. Freilich, er tut das in einer bestimmten Weise. Und nun kommt, was wir schon wissen, die Gabe, Ähnlichkeit zu sehen, die er besitzt, ist nichts als ein Rudiment des ehemals gewaltigen Zwanges, ähnlich zu werden und sich zu verhalten. Vielleicht besitzt er keine höhere Funktion, die nicht entscheidend durch mimetisches Vermögen mitbedingt ist. Also, der Zwang, ähnlich zu werden. Ne? Wir können uns jetzt wieder an Nietzsche erinnern. Sehr stark ist hier manches in dieser Richtung formuliert, ohne dass es genau angegeben ist. Nietzsche hat ja die Menschen als kluge Tiere auch bezeichnet. Ne? Der Mensch ist ein kluges Tier. Der Mensch ist das einzige Tier, das sich wirklich verstellen kann, täuschen kann. Ne? Und warum? Ja, weil der Mensch schwach ist. Ne? Das war ja die Erläuterung bei Nietzsche. Der Mensch ist ein schwaches Tier. Er ist ein gebrechliches Tier. Er kann nicht schnell laufen. Er ist nicht stark. Ein Bär ist stärker. Ne? Und so weiter. Aber im Verhältnis zu dieser Schwäche hat der Mensch eine herausragende Stärke, eben seinen Intellekt. Also das Denken wieder. Also das Denken ist sozusagen die Kompensation einer Schwäche. Der Mensch konnte nur überleben, weil er eben das Denken ausgebildet hat. Sonst hätte er wahrscheinlich gegen den Bären keine Chance gehabt im Kampf um die Höhle. Denn Bären und Menschen haben dieselben Wohnorte, also bevorzugt, also nämlich Höhlen. Höhlen an den Rändern, also an den Bergabhängen, wo der Berg ins Tal geht. Dort haben die Menschen hauptsächlich zuerst wohl in der Vorzeit gelebt, in Höhlen eben, bevor sie selbst Häuser gebaut haben. Und noch, die Häuser sehen ja aus wie Höhlen. Ne? Also Häuser sind letztlich irgendwie Höhlen. Ne? Natürlich bequemere Höhlen. Ne? Aber es gibt ja auch also Häuser, die tatsächlich in Afghanistan zum Beispiel in den Berg so hineingebaut sind. Also fast Höhlen, die dann erweitert wurden zu Häusern. Also dieser Übergang. Und das ist eben jetzt wichtig, weil der Mensch schwach war, musste er täuschen. Er musste sich anpassen. Er musste klug sein. Taktisch und so weiter sich verhalten. Und von daher eben gleichsam probeweise ähnlich werden. Das sieht man zum Beispiel in den Höhlenmalereien, zum Beispiel Altamira, also Stiere sind dort gemalt. Die mythologischen Figuren, zum Beispiel in dem Raum, im Mittelmeerraum, der Stier, auch die Assoziation Jupiter mit Stier, also Zeus mit Stier. Der Stier war Bild der Kraft eben, nicht? Und trotzdem, der Mensch konnte den Stier besiegen. Und deshalb, man hat sozusagen dann auch das Blut zum Beispiel getrunken und so weiter, um die Kraft zu übernehmen und so fort und so fort. Das sind eigentlich alles in diesem Sinne Akte des Ähnlichwerdens, des sozusagen Übernehmens, nicht dem Gegner sozusagen die Kraft mit übernehmen. Da, all dieser ganze Bereich, also Benjamin schreibt hier nicht darüber, aber das ist eben der Bereich von Forschung, die damals ja schon betrieben wurde, also Malinowski, also die Ethnologie zum Beispiel, nicht, hatte schon solche Forschungen gemacht. Man hatte angefangen, in der Südsee die Leute, die sogenannten primitiven Gesellschaften zu studieren und so weiter. Und nun kommt Benjamin im zweiten Abschnitt also auf die Geschichte. Nämlich also dieses Vermögen, das mimetische Vermögen, ist nicht sozusagen eine Naturgabe in dem Sinne, dass es also unhistorisch wäre. Nicht? Also die alte Frage, was ist der Mensch? Ja, das kann man so nicht beantworten. Der Mensch ist vor allem ein Wesen, was sich entwickelt, nicht, was sich in der Geschichte erst zu dem gemacht hat, was er ist, nicht? Ja, Evolution würde man heute natürlich sagen, ne? Oder ja, Evolutionsbiologen heute, Genetiker und so weiter, nicht? Also der Mensch ist erst das geworden, was er ist, durch eine lange Evolution. Also und zwar, ja, hier Benjamin im phylogenetischen wie im ontogenetischen Sinn. Also Phylogenese, Gattungsentwicklung, Ontogenese, die Entwicklung des Einzelnen. Ne? Also das Kinderspiel zum Beispiel. Hier wird also das Spiel wieder ins Spiel gebracht. Nicht? Das kennen wir. Also das Kind lernt spielerisch. Und es lernt auch, indem es spielt und sich eben verwandelt in andere, Kaufmann, Lehrer, aber auch Windmühle, Eisenbahn. Und das ist gleichsam dieses Training, so könnte man sagen, des mimetischen Vermögens. Nun, es ist eine Spitze, die allerdings nicht ausformuliert ist, könnte man sagen, nicht? Von Benjamin gegen die Hermeneutik. Denn die Hermeneutik ist ja die Kunst des Verstehens. Benjamin formuliert es nicht aus, aber die Grundlagen der Hermeneutik, des Fremdverstehens, liegen eigentlich im mimetischen Vermögen. Nämlich die Fähigkeit, sich in andere zu versetzen. Nicht? Also sozusagen vom anderen her etwas zu sehen. Als ob ich der andere wäre. Nicht? Das ist Fremdverstehen. Und das setzt voraus eben genau das, was in einem Kinderspiel gemacht wird. Das Kind spielt Eisenbahn. Nee? Das Kind tut so, als wäre es Eisenbahn. Nee? Und von daher ist die Möglichkeit also des Fremdverstehens auch später natürlich mit angelegt. Nee? Also keine Hermeneutik ohne ein bestimmtes mimetisches Vermögen. Nee? Nämlich, früher hat man gesagt, Einfühlung, Detail, nicht? Sich einfühlen in den anderen. Nicht? Das ist ja eine Form der Mimesis. Nicht? Und natürlich dann kontrollierter, wissenschaftlicher, im Sinne dann Gadamer später, als ob, nicht? Also kurzum, das sind auch gleichsam mimetische Operationen. Nicht? Wenn auch natürlich kategorisiert, logifiziert, kontrolliert. Nicht? Also nicht wie Kinderspiele, sondern es gibt halt Regeln in der Hermeneutik. Nicht? Ja, dann in der im dritten Abschnitt also, geht es dann um die phylogenetische Bedeutung. Also zweiter Abschnitt ontogenetischer Sinn, dritter Abschnitt phylogenetischer Sinn. Also ganz sozusagen, ganz didaktisch geht Benjamin hier vor in diesem dritten, also in diesem zweiten Aufsatz. Ja, also die Antwort setzt die Einsicht in die phylogenetische Bedeutung des mimetischen Vermögens voraus. Dabei ist es nun nicht genug, an das zu denken, was wir heutzutage in dem Begriff der Ähnlichkeit erfassen. Bekanntlich war der Lebenskreis, der ehemals von dem Gesetz der Ähnlichkeit durchwaltet schien, umfassend. Im Mikrokosmos wie im Makrokosmos regierte sie. Jene natürlichen Korrespondenzen aber erhalten erst ihr eigentliches Gewicht mit der Erkenntnis, dass sie samt und sonders Stimulantien und Erwecker des mimetischen Vermögens sind, welches im Menschen in Antwort gibt. Dabei ist zu bedenken, dass weder die mimetischen Kräfte noch die mimetischen Objekte oder Gegenstände im Lauf der Jahrtausende die gleichen blieben. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Gabe, Ähnlichkeiten hervorzubringen, zum Beispiel in den Tänzen, deren älteste Funktion das ist, und daher auch die Gabe, solche zu erkennen, sich im Wandel der Geschichte verändert hat. Also Wandel der Geschichte. Auch das enthält eigentlich nichts Überraschendes. Wir kennen das alles schon. Hier nur noch einmal, also komprimiert dargestellt. Es gibt eine Geschichte des mimetischen Vermögens. Und diese Geschichte, auch wenn es dafür nicht im strengen Sinne geschichtliche Beweise gibt, kann man doch ethnologisch, archäologisch, eben durch Rekonstruktion der Phylogenese darstellen. Nicht? Also Archäologie und Ethnologie sind eigentlich die beiden Wissenschaften, auf die hier Benjamin besonders natürlich Bezug nimmt. Archäologie, Ethnologie. Das heißt eben nicht Geschichte, also nicht die Geschichtswissenschaft im damals üblichen Sinne, weil es eben keine schriftlichen Zeugen gibt. Ne? Also Geschichtswissenschaft arbeitet ja mit Zeugnissen, ne? Schriftlichen Zeugnissen. Ne? Und wo es keine schriftlichen Zeugnisse gibt, spricht man ja von Vorgeschichte. Ne? Vorgeschichte. Ja. Und wenn man das überlegt, natürlich ist die Geschichte ein sehr kleiner Raum im Verhältnis, also zur ganzen Evolution. Weil eben Schrift erst sehr spät überhaupt entstanden ist. Nicht? Das heißt, es gibt schriftliche Zeugnisse, wenn man großzügig ist, vielleicht der letzten allenfalls 5000 Jahre. Nicht? Aber 5000 Jahre ist sehr wenig im Verhältnis zu ja, der ganzen also Evolution der Menschheit. Nicht? Deshalb der viel weitere Bereich der Vergangenheit oder der Phylogenese in diesem Sinne ist eben der Archäologie zugewiesen oder aber der Ethnologie. Nämlich in der Weise, dass die Ethnologie bestimmte Ähnlichkeiten, muss man wieder sagen, nicht? Ansetzt zwischen gegenwärtigen, sogenannten primitiven Gesellschaften und ehemaligen, ne? Also primitiven Gesellschaften. Das heißt, von daher ist ja auch gerade die Ethnologie so wichtig geworden, Anfang des 20. Jahrhunderts, für die ganze historische Forschung. Weil man plötzlich gesehen hat, ja, im Amazonas leben sie so, wie wahrscheinlich die Menschen insgesamt gelebt haben, vor langer, langer Zeit. Also Steinzeitmensch, ne? Der Neandertaler, man hat ja alles verschiedene Dinge gefunden und so weiter. Also Benjamin spricht hier von Geschichte, aber vielleicht sollte er, heute würde man vielleicht eher von Evolution sprechen. Ne? Also weil man Geschichte vielleicht nur für den Bereich, der schriftlich durch Zeugnisse abgedeckten Geschichte nimmt. Ne? Und das andere streng genommen eigentlich ja Vorgeschichte oder eben halt den Bereich, den ganzen Bereich der Evolution umfasst. Ja, dann Nummer 4, der vierte Abschnitt. Und das ist jetzt natürlich wieder die zentrale Frage, die sich anschließt an diese Frage der Geschichte bzw. der Evolution. Auch diese Frage kennen wir schon. Verfall oder Transformierung? Also ist diese Änderung, die durch die wachsende Hinfälligkeit des mimetischen Vermögen bestimmt zu sein scheint, ne, ist das tatsächlich ein Verfall oder aber ist es eine Transformierung? Das, die beiden Ausdrücke kommen bei Benjamin vor, direkt im Text. Verfall oder Transformierung. Ja, das ist so die Frage. Und natürlich wissen wir schon, dass Benjamin eher an Transformierung denkt. Nicht Wandel. Steht ja auch schon da, das deutsche Wort Wandel. Benjamin hat sich immer gewehrt, auch in anderer Hinsicht, also von Dekadenz, Verfall ist ja das deutsche Wort für Dekadenz, ne, zu sprechen. Zum Beispiel auch in der berühmten Geschichte der Verfall der Aura. Ne? Verfall der Aura ist die eine Seite, aber Zertrümmerung sozusagen aktiv der Aura und neue gleichsam ja, Verhältnisse von Spuren zu kreieren. Das ist eigentlich die andere Seite dann. Also das Verhältnis Aura-Spur gleichsam. Nicht? Oder man könnte es noch deutlicher sagen, dann in Bezug auf Aura, eben das, was hier auch eine große Rolle spielt, dann später das Aufblitzen. Also diese Plötzlichkeit. Das ist eigentlich die auratische, ja, modern auratische, könnte man sagen, Erscheinungsform des Auratischen, das eben nicht mehr das Kultische in diesem Sinne ist, das zeremoniell Kultische, nicht? Etwa dann natürlich bezogen auf das Kunstwerk auch. Ne? Das Kunstwerk muss sozusagen wie ein Blitz sich präsentieren. Nicht? Also diese Privilegierung bei Benjamin durchgängig des Jetzt, des Nu, des im Augenblick, nicht? Des Aufblitzens, des all dieser ja, zeitlichen, also ganz genauen zeitlichen Terminierungen. Er führt eigentlich überall die Zeit ein, als ja, ganz im Sinne eigentlich, könnte man sagen, auch von Einstein, nicht? Also die Zeit eingeführt in die Physik als eine ganz entscheidende Dimension. Nicht nur der Raum in diesem Sinn. Nicht? Zum Raum kommt die Zeit jeweils hinzu. Gut, also Verfall, Transformierung, diese Frage. Nicht? Und dann natürlich, ja, taucht auch hier dann die Astrologie auf, die wir im anderen Aufsatz sehr breit, da war die Astrologie sehr breit dargestellt. Hier ist sie nur ganz knapp benannt. Nicht? Also es lässt sich einiges aus der Astrologie entnehmen, sagt Benjamin. Was es natürlich jetzt besonders zu unterstreichen gilt, ist diese Relation zum Kosmischen. Ne? Also, was ist der Kosmos? Ja, Kosmos ist eigentlich Welt. Aber Welt, ja, Welt ist eigentlich unfassbar. Welt ist immer das Ganze. Das Ganze kann man schlecht repräsentieren. Für die Griechen allerdings, nicht, war der Kosmos durchaus noch repräsentierbar. Wir kennen das Harmoniemodell, etwa von Aristoteles, nicht? Also die Sphären, nicht? Also dieses Sphärenmodell, wo die einzelnen Sphären sozusagen in Harmonie, wechselseitiger Harmonie sich befinden. Nicht? Und Harmonie eben in der Tat das Prinzip des Kosmos selbst ist. Nicht? Welt ist Kosmos, indem sie harmonisch zueinander geordnet ist. Ich meine, in der Scholastik, vielleicht eine kleine Anmerkung, also Thomas von Aquin, hat er auch versucht, noch einmal einen christlichen Kosmos zu schaffen. Nicht den sogenannten Ordo, mittelalterlicher Ordo. Ordo ist lateinisches Wort für Ordnung. Nicht? Daher kommt auch unser deutsches Wort, nicht Ordnung. Oder im Englischen to order. Nicht? Order. Das ist, Ordnung ist Befehl. Das ist so. Man kann nicht darüber diskutieren. Ordnung ist so. Nicht? Das ist Ordo. Nicht? Freilich, im Mittelalter war es schon weniger sinnlich einsehbar. Gott. Nicht? Gott darüber. Causa non causata, nicht der Grund, der nicht begründet ist, das ist Gott für die Scholastik, eben für Thomas von Aquin. Nicht? Der Grund, der nicht begründet ist, der aber alles andere begründet. Nicht? Und ja, und natürlich dann auch die Bestimmung Also der Doktor Ignorantia hat man das genannt, also Doktor der gelehrten Dummheit. Ignorantia, also Doktor Ignorantia, damals hieß eben gelehrte Dummheit. So weit kann ich fragen, dann aber muss ich aufhören. Das war Thomas von Aquin, eben Gott. Und um diesen Preis kam auch eben die Scholastik zu einem geordneten, freilich nur noch nominalistisch durch die Begriffe, durch die Namen sozusagen geordneten Welt. Nicht? Bei den Griechen natürlich, ja, die hatten es insofern natürlich noch einfacher, als die Götter nicht nur Namen waren. Nicht? Also in der Scholastik, die Abstraktion der Scholastik ist ja das Besondere. Nicht? Also in der Scholastik glaubt man, wenn man einen Begriff hat, hat man auch die Realität. Das ist natürlich die Idee der, ja, der Emanation, müsste man sagen. Nicht? Emanation, das heißt, aus dem Begriff fließt die Wirklichkeit. Nicht? Oder aus Gott fließt die Welt. Das ist Emanation. Aus Gott kommt alles. Und aus den Begriffen kommt auch die Realität. Nicht? Bei den Griechen war es natürlich insofern noch anders, als die Begriffe waren sehr viel mehr eigentlich Metaphern, könnte man sagen. Ihre Bildlichkeit war sehr viel stärker. Außerdem waren sie auch noch, der Zusammenhang zwischen Ideen und Göttern war auch noch gegeben. Nicht? Die Sonne zum Beispiel war zugleich ein Gott. Und so weiter, Helios. Von daher also war das Ganze sehr viel konkreter, wie ja auch die Mythen zeigen. Und die katholische Theologie der Scholastik ist höchst abstrakt. Nur für ja, Spezialisten, auch heute noch. Nicht? Also kosmisch, das Kosmische, die Vorstellung also, dass es eine geordnete Welt gibt. Nicht? Und wie man mit dieser geordneten Welt also im Kontakt ist. Nicht? Und da kommt man dann eben durch also kultische Veranstaltungen. Tanz zum Beispiel ist eine wichtige Art, mit dem Kosmos in Kontakt zu treten. Im Tanz, das kann man bei allen, also eigentlich in allen Kulturen finden. Ne? Und ich meine Dionysos-Kulte in Griechenland, auf die Nietzsche so stark, eigentlich aus Indien kommend, die Nietzsche so stark als praktisch Ursprung Griechenlands gefeiert hat, das ist genau das. Ne? In diesem kultischen Tanz wird also der Kosmos, die Verbindung mit dem Kosmos gefeiert. Und insbesondere auch im Wein. Nicht? Dionysos ist der Gott des Weines. Im Rausch. Nicht? Rausch. Rausch, das ist eine Gestalt. Die andere Gestalt, Traum. Traum und Rausch sind eigentlich die beiden wichtigsten Gestalten, könnte man sagen, in denen oder Trance, nicht der Schamane in der Trance. Nicht? Eben interessant ist ja nur, dass unter den Figuren von Traum und Rausch diese kosmischen Verbindungen auch im 20. Jahrhundert oder also um 1900 ganz stark auftauchen. Zum Beispiel im Surrealismus. Traum und Rausch, nicht, sind die beiden wichtigsten Zustände, die da also gefeiert werden. Und eben nicht die nüchterne Askese des Denkens nur. Also im Tanz und in anderen kultischen Veranstaltungen, also Man weiß ja, Nietzsche hat das Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik deutlich gemacht, dass eben aus den Dionysos-Kulten die Tragödie entstanden ist. Nicht? Also durch gleichsam zunehmende Abstraktion, durch zunehmende Zeremonialisierung. Nicht? Und dabei nun spielt die Astrologie, und das ist der Punkt, an dem Benjamin die Astrologie auch in diesem Aufsatz stark macht, die Astrologie spielt vor allem da die Rolle, wo es um den Neugeborenen geht. Also der Augenblick der Geburt, das Rätsel gleichsam der Geburt. Und dort eben ja der Sternenstand, der Stand der Sterne im Augenblick der Geburt. Und das hat sich ja behalten bis heute, dieser Glaube, kann man sagen, nicht? Also wie auch immer, im Horoskop sogar noch, nicht? Dass es eine Bedeutsamkeit gäbe, nicht? Also des Sternenstandes im Augenblick der Geburt. Das heißt, die Einflüsse, die dadurch gegeben sind. Und wir wissen ja heute, also astrophysikalisch, dass es natürlich Anziehungen gibt. Nicht? Also man hat ganz klar festgestellt, zum Beispiel die weibliche Menstruation und die Mondbewegung. Nicht? Also der Stand des Mondes zum Beispiel, die Vollmond-, Neumond-Entwicklung und so weiter. Und auch psychische, also Einflüsse, die gegeben sind durch bestimmte Sternenkonstellationen. Nicht? Also man kann das nicht nachweisen physikalisch, aber man kann Korrelationen feststellen. Also durch Reihenuntersuchungen kann man feststellen, ja, hier gibt es eine Häufigkeit. Und sozusagen bei Veränderung der Sternenkonstellation, Wiederkehr von Sternenkonstellationen, tritt das wieder ein. Also kann man vielleicht eine Verbindung damit herstellen. So arbeitet heutige Wissenschaft. Also man muss es irgendwie messen können, durch Häufigkeiten, nicht statistisch und so weiter. Und nun also kommt der Übergang also vom astrologischen Bereich im sechsten Absatz zur Sprache. Also zwar, wird gesagt, findet sich in unserem Dasein zwar nicht mehr konkret das, was einmal möglich machte, von einer solchen Ähnlichkeit zu sprechen oder sie auch hervorzurufen, wie ein Schamane, nicht, oder wie ein ritueller Tanz, nicht, aber wir besitzen einen Kanon, nachdem das, was unsinnliche Ähnlichkeit bedeutet, sich einer Erklärung näher führen lässt. Nicht? Und dieser Kanon ist die Sprache. Ich meine, alle Menschen haben diese Erfahrung, ohne dass man das jetzt im Einzelnen ganz genau belegen kann, dass wir abhängig sind von Stimmungen. Also Stimmungen. Nicht? Heute geht es mir schlecht. Warum? Ja, es regnet, es ist grau und so weiter. Ein schöner deutscher Novembertag. Ah, am liebsten bleibe ich im Bett und öffne nicht die Vorhänge oder so. Ne? Oder ein strahlender Frühlingstag. Wunder solche Dinge nicht. Oder die Aufregung, die entsteht, wenn Sternschnuppen und solche Dinge. Also es gibt immer noch solche, wie auch immer diffusen, also Stimmungen. Nicht? Freilich, diese Stimmungen sind natürlich schwer messbar, schwer statistisch erfassbar, also mit den Instrumenten der heutigen Wissenschaft schwer zu messen. Nicht? Und natürlich, ich meine, die Wissenschaft, das ist, ja, hat Kant schon ganz klar deutlich gemacht, nicht? Ist von bestimmten Kategorien abhängig, also Quantität ist das Wichtigste, ne? Also man muss etwas, also eines, viele, alle, das sind die wichtigsten Kategorien in der Quantität, schon nach Kant, ne? Und das ist die Voraussetzung zu messen, zu wiegen, zu zählen. Ne? Messen, wiegen, zählen. Das sind die Operationen. Ne? Ja. Und dadurch, dass natürlich die Wissenschaft, die Naturwissenschaft in dieser Richtung ganz ausschließlich sich entwickelt hat, ne? Ist es ganz schwierig, mit so etwas wie Stimmung wissenschaftlich irgendetwas zu machen. Stimmungen kann man nicht messen. Ne? Also man hat versucht, Träume zu messen. Also Rapid Eyelid Movements. Also man hat festgestellt, die Leute träumen am meisten kurz vor dem Aufwachen. Und dann hat man festgestellt, in dieser Zeit bewegen sich die Eyelids, also die Augenlider. Und dann in dieser Phase wird intensiv geträumt. So hat man festgestellt. Aber das ist natürlich auch kein... Das ist auch eine Korrelation. Ne? Zwei Dinge werden zusammen... Also, weil sie gleichzeitig sind, werden sie zusammengenommen. Nicht? Also, Eyelid Movement und Träumen. Nicht? So. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen ungefähr. Ja. Wie überhaupt natürlich in der Psychiatrie oder in der, ja, wenn es um den Menschen geht, heutzutage, man kann natürlich auf der Ebene der Gene, kann man schon genauer messen, zählen und so weiter. Aber was dann sozusagen das Verhalten des Menschen angeht, das ist natürlich sehr schwierig zu messen. Man kann Menschen nicht ins Labor stecken. Man kann natürlich, Ratten steckt man ins Labor. Aber die Frage ist, ob nicht die Ratten unter Stress leiden im Labor, wenn sie eingesperrt sind und damit eigentlich ihr Verhalten verändern und so weiter. Das ist natürlich die Frage. Tatsache ist, mit Menschen kann man das so nicht machen, ne? Weil man bekommt nur Auskünfte, wie sie sich verhalten in dieser besonderen Situation, aber nicht, wie sie sich gewöhnlich verhalten. Gewöhnlich lebt eben kein Mensch im Labor. Deshalb, das Labor ist sehr schwierig für menschliches Verhalten. Ja, dann, also in dem nächsten Abschnitt geht es dann, ja, auch das haben wir ja schon sehr deutlich im letzten Aufsatz gesehen, um das Onomatopoetische. Also es gibt gewisse schon Überlegungen, die in Richtung auf Mimetisches zielen. Und diese also Überlegungen zur Sprachentstehung haben eben den Namen des Onomatopoetischen in die Diskussion gebracht. Und das Onomatopoetische ist insofern natürlich wichtig für Benjamin, weil es die Gegenposition ist zu dieser nur semiotischen Betrachtung der Sprache. Die Sprache als ein verabredetes System von Zeichen. Das wäre die ausschließlich semiotische Betrachtung. Aber So sagt Benjamin, diese onomatopoetische Erklärungsweise ist nicht sehr weit entwickelt. Sie ist zu sehr im sinnlichen Bereich der Ähnlichkeit befangen. Also sie sucht sinnliche Ähnlichkeiten, Laute, Lautähnlichkeiten, also ganz, und zwar immer nur von Fall zu Fall. Es gibt keine strukturelle Theorie des Onomatopoetischen, sondern nur bestimmte Beobachtungen, bestimmte Einzelheiten, die immer wieder vorgebracht wurden. Also kann man eine onomatopoetische Erklärungsweise ausbilden, und zwar systematisch, strukturell, historisch. Das ist so die Überlegung von Benjamin. Über diese Aufzählung von sinnlichen, also Ähnlichkeiten hinaus. Dazu gehört eben zentral der Begriff unsinnliche Ähnlichkeit. Das ist eben die Begründung für diesen Begriff. Es geht nicht um diese sinnlichen Ähnlichkeiten, die die onomatopoetische Erklärungsweise bisher hervorgehoben hat, nicht immer sinnliche Einzelheiten, sondern es geht um Ähnlichkeiten, die gleichsam strukturell, tiefenstrukturell, könnte man auch sagen, unter den erscheinenden Phänomenen auszumachen sind. Und ja, dieses Zitat ist für Benjamin deshalb so wichtig. Dieses Zitat nicht von diesem Leonhard. Leonhard? Wie hieß er? Rudolf Leonhard. Erinnern Sie sich an den, an das Zitat im letzten Aufsatz? Ah ja, ja, Leonhard, Rudolf Leonhard heißt der Mann. Und das Zitat ist deshalb so wichtig, weil in diesem Zitat ist beides vorhanden. Jedes Wort ist und die ganze Sprache onomatopoetisch. Und genau auf dieses kommt es Benjamin an. Also die ganze Sprache ist onomatopoetisch. Das ist für ihn das Entscheidende. Also nicht hin und wieder ein Wort, nein, sondern die ganze Sprache als solche. Und das ist eben das Entscheidende für ihn. Nun, die Schwierigkeit, das aber zu erweisen, bleibt, nicht? Das bleibt. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Schwer, auch nur das Programm zu präzisieren, welches in diesem Satze liegen könnte, sagt Benjamin. Also es ist schwer, das irgendwie verständlich darzulegen. Anhand von Überlegungen, Beispielen, dass die ganze Sprache onomatopoetisch ist. Er versucht nun, Richtungen anzugeben, in denen so etwas erwiesen werden könnte. Das haben wir gerade in der letzten Woche noch einmal behandelt, bei diesem ersten Aufsatz. Nämlich diese drei Relationen, die Benjamin ansetzt. Also, ich lese das vor. Kurz, es ist unsinnliche Ähnlichkeit, die die Verspannungen nicht nur zwischen dem Gesprochenen und Gemeinten, erstens, sondern auch zwischen dem Geschriebenen und Gemeinten, das zweitens, und gleichfalls zwischen dem Gesprochenen und Geschriebenen, drittens, stiftet. Ja. Also in diesen drei Verhältnissen, nicht, sucht oder gibt Benjamin vor, dass man suchen könnte, nämlich unsinnliche Ähnlichkeiten aufzudecken. Besonders bedeutsam ist, dass hier eben auch die Schrift hineingenommen wird. Nicht? Die Schrift hineingenommen wird. Sprache ist nicht nur Sprache, sondern Sprache ist auch Schrift. Und natürlich wissen wir bei Benjamin aus anderen Arbeiten, dass für ihn gerade die Schrift im Zentrum steht. Mehr die Schrift als die Sprache. Benjamin ist in diesem Sinne Philologe. Und jetzt kommt so die dritte Wissenschaft für ihn hinzu. Wir haben schon Ethnologie, Archäologie, Philologie. Philologie ist die dritte wichtige Wissenschaft, die für seine Forschung, seine Überlegungen von Bedeutsamkeit ist. Also Ethnologie, Archäologie, Philologie. Also nicht so sehr Linguistik, ne? Sondern Philologie. Ne? Ja. Benjamin hat in diesem Sinne den Linguistik-Turn des 20. Jahrhunderts nicht mitgemacht. Jedenfalls nicht in der Form, in der er etwa bei Wittgenstein und dann in der angelsächsischen Philosophie vor allem vorgegeben wurde. Auch nicht in der strukturalistischen Form. Er bleibt Philologe. Das ist sehr wichtig. Ne? Er bleibt Philologe, wie Nietzsche Philologe war, wie eben die ganze deutsche Tradition seit der Romantik durch Philologie eben sehr stark bestimmt ist. Nicht? Also Heidegger zum Beispiel hat versucht, die Philologie zu verlassen. Und er hat geglaubt, in der Hermeneutik einen Weg gefunden zu haben. Also diese philologische Ausrichtung hinter sich lassen zu können. Theorie ist ja dann, dass praktisch der Buchstabe und der Geist, also der Buchstabe der Philologie und der Geist der Hermeneutik sozusagen, das ist die Opposition. Von daher spricht Heidegger von der Sprache, nicht von der. Die Schrift ist für ihn immer nur ein Gefängnis gleichsam für den Geist. Und die Hermeneutik hat die Aufgabe, gleichsam dieses Gefängnis aufzusprengen und den lebendigen Geist oder den Geist aus diesem Buchstaben herauszuholen. Das ist natürlich auch schon in der Romantik, also Schleiermacher, als Vorstellung gegeben. Nicht? Freilich hat diese Vorstellung, dass man aus der toten Schrift, aus dem toten Buchstaben den lebendigen Geist herausholt, auch sehr stark protestantisch-theologische Züge. Das ist Bibellektüre. Seit Luther, könnte man sagen. Der tote Buchstabe und der lebendige Geist ist Paulus. Im Prinzip ist das Zitat aus Paulus. Also wie ist die Bibel zu lesen? Ne? Man darf die Bibel nicht wörtlich lesen, sozusagen. Ne? Das war damals Paulus. Nicht der Buchstabe ist entscheidend, ne? Sondern der Geist. Das ist so eine lange Tradition, die dann eben in diesen Phonozentrismus auch hineinführt, wie Derrida das beschrieben hat. Also dass die Sprache als Präsenz, als lebendig und so weiter da ist. Also Derridas Dekonstruktion der Ontotheologie anhand von Heidegger auch, das ist hier natürlich der Punkt. Das Entscheidende ist eben, da kann man sehr wohl eine Verbindung herstellen zwischen Benjamin und Derrida, dass sie beide sehr stark von Tras im Sinne von Derrida, so Schrift als materialisierte Spur, nicht als Gedächtnisspur hier das behandeln. Ja, vernünftigerweise kommt Benjamin dann weiter, indem er einen kleinen Exkurs betreibt in die Psychoanalyse gleichsam. Graphologie und Psychoanalyse. Also Graphologie, wie man aus Handschriften Bilder und Charaktere erkennen kann, nicht aus der Schrift. Und ja, man könnte sagen, Physiognomen der Schrift, Physiognomie. Also aus der Physiognomie der Schrift kann man den Charakter oder bestimmte Hinweise auf das Unbewusste des Schreibers entnehmen. Und nun sagt Benjamin, es ist anzunehmen, sagt Benjamin, es ist anzunehmen. Also das ist kein Beweis, das ist sozusagen Annahme, das ist ein, ich habe gesagt, ein Manifest, also ein Programm, nicht, was hier dargestellt wird. Das ist nicht bewiesen, nicht erwiesen, sondern das soll Grundlage für künftige Forschung sein, so denkt Benjamin. Es ist anzunehmen, diese Formulierung, dass der mimetische Vorgang, welcher dergestalt in der Aktivität des Schreibenden zum Ausdruck kommt, in sehr entrückten Zeiten, als die Schrift entstand, von größter Bedeutung für das Schreiben gewesen ist. Die Schrift ist so neben der Sprache ein Archiv unsinnlicher Ähnlichkeiten, unsinnlicher Korrespondenzen geworden. Ich meine, wiederum eine Parallele zu Nietzsche, der Stil. Ne? Also der mimetische Vorgang, der die Aktivität des Schreibens, der in der Aktivität des Schreibenden zum Ausdruck kommt, ist eigentlich auch mit dem Begriff Stil im weitesten Sinne erfasst worden. Ne? Also Stil bedeutet eben der Duktus. Die Motorik, der Gestus, all diese ganz fast körperlichen Anbindungen eben des Vorgangs Schreiben, Vorgang Sprechen und so weiter. Nicht? Das sind eben die spannenden Sachen eigentlich im Sinne einer Physiologie, wie Nietzsche das versucht hat. Eine Physiologie der Kunst, der Stil, nicht? Im Stil kommt das zum Ausdruck. Also nicht sozusagen der Inhalt ist wichtig, sondern der Stil ist viel wichtiger. Also, das heißt, die Art und Weise, wie etwas präsentiert wird. Nicht was präsentiert wird, sondern wie es präsentiert wird. Das ist diese Verschiebung. Das alles ist der Titel Unbewusste des Schreibers. Das Unbewusste des Schreibers. Kann man so fassen. Nicht? Und von daher also ist die Schrift neben der Sprache ein Archiv unsinnlicher Ähnlichkeiten, unsinnlicher Korrespondenzen geworden. Das heißt, das ist jetzt die Spur. La trace nach Derrida wäre das. Das sind die Spuren. Die Schrift wird als Spur gelesen. Die Schrift sind Spuren, nicht? Spuren des Schreibens, Spuren dieser mimetischen, Vorgänge, nicht? Das kann man in der Schrift erfassen. Und da ist es niedergelegt, diese unsinnlichen Ähnlichkeiten, unsinnlichen Korrespondenzen. Ja, jetzt, naja, schaffen wir nicht mehr ganz, müssen wir auf das nächste Mal noch zurückgehen. Wir haben noch zwei Absätze, also die zwei Endabsätze, in denen es noch einmal ganz gedrängt kommt. Deshalb wollen wir das dann lieber doch das nächste Mal machen. Das nächste Mal haben Sie auch diese Anmerkungen. Das haben Sie auch, nicht von der Ausgabe. Ja? Bitte schauen Sie sich das einmal an und vor allem auch auf Seite 955 unten. Bis Seite 907, Moment, nein, nein, mehr, 958 unten. Nämlich diese fünf Fragmente, die also Benjamin zu diesen beiden Aufsätzen noch aufgeschrieben hat. Nicht? Gut.